Herzlich willkommen zum neuen Beröer Frischbeitrag. Thema heute ist Homosexualität Sünde. Dieses Thema ist wahrscheinlich eines der meistdiskutierten in der christlichen Welt zurzeit, vielleicht noch knapp hinter der Frage Schöpfung oder Evolution. Mal abgesehen von Leuten, die irgendwie prinzipiell glauben, sie müssten zu jedem Thema eine Meinung haben, ist dieses Thema natürlich vor allem für Betroffene interessant. Für Betroffene, die sich wirklich fragen, hat Gott ein Problem mit mir? Bin ich falsch? Fühle ich falsch aus Gottes Sicht? Müsste ich normaler sein? Müsste ich so wie die anderen sein, damit Gott mich mag oder damit Gott was mit mir anfangen kann? Manchmal hören sie dann von Christen so Antworten wie, nein, naja, was du fühlst, ist nicht falsch, solange du es nicht praktizierst. Was ja irgendwie ziemlich heuchlerisch klingt, wenn man bedenkt, dass es Gott laut Bibel auf unser Herz ankommt. Und wir Menschen es eher sind, die sehen, was vor Augen ist und die Taten werden, während Gott ja tatsächlich eher ein Interesse an unserem Inneren hat. Also wenn das falsch wäre, dann wäre vor allem für Gott das Gefühl falsch und nicht die Tat. Aber wir wollen doch mal sehen, was wir dazu finden können. Die Betroffenen, die haben zum Teil wirklich schwere innere Kämpfe auszufechten. Allein glauben zu können, dass sie nicht falsch sind, dass sie kein Fehler sind. Glauben zu können, dass Gott ihnen genauso nahe ist wie den Normalen. Glauben zu können, dass Gott sie liebt, genauso wie sie sind, egal ob sie sich jemals ändern werden oder nicht. Oder glauben zu können, dass Gott sie gebrauchen kann und gebrauchen will, genauso wie sie sind. Das glauben zu können, ist schon ein riesiger Kampf, wenn einem eine große Gruppe von gesetzesgelehrten Christen gegenübersteht, die einem sagt, du bist falsch, was du machst ist falsch oder was du fühlst ist falsch. Also, schauen wir uns dieses Thema mal Beröer freshmäßig an. Und dabei gehen wir gleich so ran, dass wir daran im Grunde exemplarisch auch viele andere Fragen klären können, die so mit richtiger oder falscher Ethik zu tun haben. Also zuerst mal fragen wir uns, was soll das überhaupt sein? Sünde. Damit können ja Menschen nicht unbedingt viel anfangen. Viele Christen haben vielleicht noch irgend so eine nebulöse Vorstellung davon, aber was soll es sein? Eine eher theologische Definition von Sünde, die so existiert ist, Sünde ist der Zustand der Trennung von Gott. Also in dieser Definition ist Sünde nicht was, was man tut oder nicht tut, sondern Sünde ist eine Art Haltung. Ich interessiere mich nicht für Gott und ich will von Gott nichts wissen. Diese Definition ist nicht unumstritten, aber so oder so, sie ist für unsere Frage hier nicht sehr hilfreich. Nehmen wir uns eine andere Definition von Sünde. Ein Tun von etwas, das Gott nicht will, beziehungsweise etwas nicht zu tun, das Gott von mir erwartet. So könnte man Sünde als Tat oder Nicht-Tat Sünde umschreiben in einem christlichen Verständnis. Diese Definition scheint für unsere Frage doch eher interessant zu sein. Und die Frage ist natürlich, und was will Gott jetzt, beziehungsweise was will er nicht? Und jetzt wird es interessant, denn darüber schlagen sich Gläubige natürlich schon seit Jahrhunderten und Jahrtausenden die Köpfe ein. Was will Gott und was will Gott nicht? Meistens argumentieren sie mit ihren heiligen Schriften. Dann gibt es Christen beispielsweise, die sagen, was Gott will, ist klar in der Bibel aufgeschrieben, man muss sich an die Bibel halten und wenn man das nicht tut, dann handelt man gegen Gottes Willen und damit sündigt man. Okay, schauen wir uns das mal näher an, diese Argumentation. Was sind denn die biblischen Gebote, an die sich ein Mensch dann halten müsste, um nach dieser Theorie nicht zu sündigen? Der Evangelist Matthäus, der erzählt an einer Stelle, dass Jesus gesagt hat, wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Wer nun eins dieser geringsten Gebote auflöst und so die Menschen lehrt, wird der geringste heißen im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, dieser wird groß heißen im Reich der Himmel. Mit dem, was er da sagt, bezieht er sich auf das alttestamentliche Gesetz und sagt im Grunde, hey Leute, ihr sollt nicht ein einziges dieser kleinen Gebote auflösen, sondern alle befolgen. So eine Aussage Jesu ist nur bei Matthäus überliefert, aber sie ist natürlich interessant für jemanden, der so mit der Bibel argumentiert. Denn das bedeutet, Wenn du so argumentierst und sagst, man muss sich an alles halten, was in der Bibel steht, um nicht zu sündigen, dann bedeutet das, jedes einzelne kleine Gebot der Bibel zu erfüllen. Und da gehören dann ganz spannende Gebote dazu. Also sagen wir, du darfst keine Kleidung aus zweierlei Stoff tragen. Oder wenn du als Frau vergewaltigt wirst, musst du deinen Vergewaltiger heiraten. Oder du musst dir violette und purpurne Kordeln an deine Kleidung nähen. Oder wenn dein Sohn ungehorsam ist, musst du ihn zu Tode steinigen. Das allein sind alttestamentliche Gebote. Wenn man das auf die ganze Bibel bezieht, dann könnte man noch das Gebot in einem der Paulusbriefe nehmen, dass Frauen in der Gemeinde schweigen sollen. Oder aber das Gebot aus dem Apostelkonzil, dass man nur koscheres Fleisch essen darf. Glaubst du wirklich, dass das Gottes Wille ist oder jemals war? Aber wie auch immer, ein paar Jahre später haben der Heilige Geist und die Apostel genau das gemacht, was nach Matthäus verboten ist, nämlich sie haben die biblischen Gebote zusammengekürzt. Und was meinst du, auf wie viele haben sie die zusammengekürzt? Es waren mal über 600, jetzt sind es nicht mal mehr 10, sondern auf 4. Auf 4 Gebote haben sie den biblischen Gebotsbestand zusammengekürzt. In der Apostelgeschichte kann man lesen, dass nach einem heftigen Streit zwischen Paulus und den anderen Aposteln, wo Paulus gesagt hat, Leute, hört doch mal auf mit diesem Gesetzesquatsch, das bringt doch überhaupt nichts, ob wir uns daran halten oder nicht. Die Pharisäer waren deswegen nicht näher an Gott als die Christen, die sich überhaupt nicht an diese Gebote halten in meinen Gemeinden. Hört doch mal auf damit. Und daraufhin beschließt dieses Apostelkonzil, einen Brief an diese christlichen neuen Gemeinden zu schreiben und sagen ihnen, denn es hat dem Heiligen Geist und uns gut geschienen, keine größere Last auf euch zu legen als diese 4 notwendigen Stücke. Dass ihr euch enthaltet von Götzenopfern und von Blut und von Ersticktem und von Unzucht. Wenn ihr euch davor bewahrt, so werdet ihr wohltun. Lebt wohl. Nicht schlecht. Nur noch 4 Gebote. Und interessanterweise behandeln 3 davon Fragen, was man essen soll oder was nicht. Mal eine Frage. Wenn du glaubst, dass alles, was in der Bibel steht, Gottes Wille ist, hältst du dich an diesen Teil? Isst du nur koscheres Fleisch, in dem kein Blut drin ist und das auch nicht durch Erstickung zu Tode gekommen ist? Also ich kenne keinen einzigen Christen, egal für wie bibeltreu er sich hält, der ernsthaft glaubt, dass das Gottes Wille wäre. Egal wie eindeutig das in der Bibel steht. Aber wir sind noch nicht fertig. Der Apostel Paulus, der schreibt an eine Gemeinde in Korinth an verschiedenen Stellen, alles ist mir erlaubt. Aber nicht alles ist nützlich. Und damit macht er letzten Endes endgültig klar, was Sache ist. Es ist nichts von Gott grundsätzlich aus Prinzip verboten. Aber es ist trotzdem deshalb nicht alles nützlich und gut fürs menschliche Zusammenleben. Das ist überhaupt keine Frage. Aber das hat erstmal nichts mit Gott zu tun oder mit der Frage, steht es in der Bibel oder nicht. Man kann sagen, es ist im Allgemeinen gut, nicht zu lügen. Aber das ist nicht so, weil es in der Bibel steht, sondern es ist so, weil das menschliche Zusammenleben gezeigt hat, dass sich Lügen negativ auf die zwischenmenschlichen Beziehungen auswirkt. Aber spätestens, wenn du im Dritten Reich gelebt hast und die Gestapo an deine Tür klopft und fragt, ob du Juden versteckt hast, kann es sehr wohl sein, dass Lügen gut wäre und im Sinne Gottes, im Sinne von Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Aber der entscheidende Punkt ist für deine Gottesbeziehung, ist das nicht entscheidend, ob du da mit deiner ethischen Beurteilung richtig oder falsch liegst. Zur Zeit von Paulus gab es ein Thema, was die jungen Gemeinden fast genauso durcheinander gerüttelt hat, wie jetzt gerade die Frage Homosexualität, ja oder nein. Und damals war das die Frage der Beschneidung. Für die traditionell denkenden Gläubigen dieser Zeit, für die Judenchristen, war es überhaupt keine Frage. Natürlich müssen sich die Gläubigen beschneiden lassen. Steht doch ganz klar in der Bibel und Jesus hat auch nichts Gegenteiliges gesagt. Also, wo ist da das Problem? Wo ist da die Frage? Und diese Gläubigen sind in eine Gemeinde gekommen, die Paulus gegründet hat und haben die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und gesagt, oh Mann, was ist denn hier los? Ihr haltet euch ja überhaupt nicht an die biblischen Gebote. Das kann Gott ja überhaupt nicht segnen, was ihr hier macht. Mann, Leute, ihr müsst euch also mindestens beschneiden lassen. Das ist ja wohl die Mindestanforderung, die man in der Bibel nachlesen kann. Dazu gibt es doch überhaupt keine Diskussion. Darüber regt sich der gute Paulus mächtig auf und schreibt einen Brief an diese Gemeinden, durch die diese Leute gegangen sind. Und da schreibt er unter anderem: Ich, Paulus, sage euch mit aller Deutlichkeit, wenn ihr euch beschneiden lässt, dann wird Christus und alles, was er gebracht hat, für euch nutzlos sein. Ich sage noch einmal mit Nachdruck jedem, der sich beschneiden lässt. Er verpflichtet sich damit, alle biblischen Gebote zu befolgen. Wenn ihr wirklich vor Gott als gerecht bestehen wollt, indem ihr biblische Gebote befolgt, habt ihr euch von Christus losgesagt und die Gnade vertan. Wir dagegen leben aus der Kraft des Heiligen Geistes und setzen alles allein auf Glauben und Vertrauen. Und so erwarten wir das Ziel, dass wir nämlich hoffen dürfen, vor Gott als gerecht zu bestehen. Wo Menschen mit Jesus Christus verbunden sind, zählt nicht, ob jemand beschnitten ist oder nicht. Es zählt nur der vertrauende Glaube, der sich in tätiger Liebe zeigt. Ihr kamt so gut voran. Wer hat euch aufgehalten, dass ihr der Wahrheit nicht mehr folgen wollt? Das, was man euch da einreden will, kommt nicht von Gott, der euch berufen hat. Und das, obwohl alles, was sie den Leuten einreden wollten, ja in der Bibel stand. Also Paulus sagt im Grunde, wenn jemand seine Gottesbeziehung dadurch in Ordnung halten will, dass er sich an irgendwelche biblischen Gebote hält, dann würde das überhaupt nur klappen, wenn er sich an alle biblischen Gebote hält. Da kann er keins ausklammern. Und wenn jemand auch nur gegen ein winziges verstößt, hat er damit gegen das ganze Gesetz verstoßen, gegen die ganze Bibel. Und seine Gottesbeziehung wäre im Eimer. Aber Paulus hat festgestellt, es gibt nur einen Weg, Gott zu beeindrucken. Und dieser Weg heißt nicht, biblische Gebote zu erfüllen, vielleicht sich an alle seine Lieblingsgebote zu halten. Das, sagt Paulus, kannst du gleich vergessen. Der einzige Weg, Gott zu beeindrucken, ist das Vertrauen auf ihn, was sich darin auswirkt, dass ich Menschen und ihn liebe. Und das Vertrauen auf Gott und auf seine Liebe zeigt sich zum Beispiel darin, ob du glauben kannst, dass Gott dich liebt und dir unheimlich nah ist und dich gebrauchen kann und will, ganz unabhängig davon, an welche biblischen Gebote du dich hältst oder nicht. Also, deine ethischen Leistungen haben keine Auswirkungen auf deine Beziehung zu Gott. Nicht mal auf die Frage, ob er deine Gebete erhört oder nicht, ob du Wunder erlebst oder nicht, ob du den Heiligen Geist erfährst oder nicht. Das kannst du wunderbar im Galaterbrief nachlesen, zum Beispiel im 3. Kapitel, aber das lese ich jetzt hier nicht vor. bibelserver.com. Heißt das jetzt, Gott ist es egal, was wir machen? Nein, das heißt es nicht. Er wäre wohl kaum ein liebevoller Vater, wenn ihm das egal wäre, wie wir miteinander umgehen. Ich meine, er liebt dich und er liebt den Menschen neben dir und den Menschen dir gegenüber. Wenn ihm egal wäre, ob du die Menschen tötest oder sonst was mit ihnen machst, dann würde er weder dich noch sie wirklich lieben. Aber er hat ganz grundsätzlich klar gemacht, was er sich wünscht. Jesus hat es sehr deutlich gesagt und Paulus hat es aufgegriffen und auch nochmal sehr deutlich gesagt. Und das lässt sich auf eine ganz einfache Formel bringen. Behandle andere Menschen so, wie du behandelt werden möchtest. Oder nochmal mit anderen Worten, liebe deinen Mitmenschen so wie dich selbst. Und daran muss sich nach Jesus und nach Paulus jedes Gesetz und jedes menschliche Handeln messen lassen. Und was diese Prüfung an der Liebe nicht besteht, gehört weggeworfen. Egal in welchem Buch es steht. Und mal ganz ehrlich, ich kenne viele Menschen, auch Lesben und Schwule, die gemessen an dem Maßstab der Liebe viel, viel mehr leisten als so mancher Christ, der seine religiösen Rituale praktiziert, dem aber ansonsten seine Regeln und sein Buch wichtiger sind als Menschen. Also eine abschließende, kurze und knappe Antwort auf die Frage, ist Homosexualität, auch praktizierte, Sünde im Sinne von, widerspricht es dem Willen Gottes? Und die Antwort lautet, nein. Es ist keine Sünde, es ist nicht gegen den Willen Gottes. Denn gemessen an dem Maßstab der Liebe und daran, den anderen so zu behandeln, wie ich behandelt werden will, hat diese Art der Liebe und der sexuellen Ausrichtung genau die gleiche Berechtigung wie andere Arten der Liebe, die heute als normal gelten und gesellschaftlich noch viel mehr akzeptiert sind. Okay, ich bin wie immer gespannt auf eure Kommentare. Bis zum nächsten Mal.